Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest Prep und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und meine Wenigkeit mal wieder über ein spezielles Thema, und zwar über ein Ernährungsthema, das wir so in diesem Zuge hier auf dem Podcast noch gar nicht aufgegriffen haben, was aber, denke ich, die meisten Leute eigentlich so gut wie jeden betrifft, und dementsprechend sollten wir das definitiv nochmal machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Tobi, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du hast nochmal eine Kalorienerhöhung bekommen.
Ja, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Geht soweit gut. Kalorien wurden nochmal angepasst, ja, weil mein Körper trotz fast 2000 Kalorien mehr immer noch nicht gesagt hat, dass das ja mehr Körpergewicht will. Mittlerweile, nach der Anpassung jetzt, die vor 1,5 Wochen gekommen ist, geht's aber tatsächlich endlich hoch. Ja, also ich hatte jetzt heute fast das erste 83er Weigh-in. Es geht voran. Aber es sind jetzt wirklich mittlerweile 4100. Und ich war am Ende vom Cut, wie gesagt, bei 2,1 sowas. Also schon einfach extremer Unterschied. Ja, also keine Ahnung, warum das dieses Mal so extrem ist, weil ich hatte schon immer Unterschiede von Diät zu Aufbau, aber so enorm nicht.
Ja, ist schon okay.
Ja.
Das sind einfach meine Diätkalorien als Unterschied.
Ja, voll.
Genau. 2100. Perfekt.
Also es ist ja immer wieder interessant, wie Körper einfach auf Defizit und Aufbau reagieren und wie viel effizient der Körper letztendlich Energie verwertet. Aber das hat mich jetzt dann doch schon etwas überrascht. Aber gut.
Ich würde es mir wünschen, dass es bei mir genauso läuft, einfach direkt.
Ja.
Also ich komme aus der Prep raus von 2150 so und gehe einfach auf 4200. So, das wäre Opti, ohne groß zuzunehmen. Das wäre
ja, ich meine,
Post kommt das Beste, was geht.
Mittlerweile sind ja schon seit Cut-Ende und jetzt sind es ja schon 4 Monate. Ja, also es war jetzt schon ein längerer Zeitraum, wo das irgendwo gepusht wird. Aber es ist trotzdem schon immens, weil seitdem halt erst ein bisschen mehr als 2 Kilo dazugekommen sind. Ja,
Also. Hast du übermäßig viel Bewegung?
Auch nicht. Also ich habe eigentlich nach wie vor meine 8 bis vielleicht 11.000 Schritte mal am Tag, aber die 10, 11 plus sehr selten. Also ich hatte eigentlich die Aktivität komplett gleich wie im Cut, weil da habe ich ja die Aktivität so ein bisschen von 6.000, 8.000 auf dann 8.000 bis 10.000 hochgeschraubt. Und das hat sich jetzt halt einfach immer wieder durch den Alltag gegeben. Also es war jetzt gar nichts Forciertes. Aber ja,
also eigentlich passt auch so ein bisschen Vitalität, finde ich. Also 6.000 finde ich schon grenzwertig.
Ja, voll. Aber es war halt auch am Ende vom Aufbau, weißt du, dann das... Weißt du, je schwerer du wirst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr zu bewegen und dann, ja. Die 8 bis 10, die tun auch gut. Also,
ja.
Das ist schon ein guter Wert so.
Desto schwerer und desto leichter man wird, ne? Mhm. Immer so in die Extreme hinein. Mhm. Wird es immer unangenehm mit Schritten.
Jetzt ist eigentlich mega angenehm so.
Ja.
Also, das ist halt, ja.
Bei mir ist genau in der anderen Richtung, ne? Also, gerade Status Quo, Lethargie kickt halt enorm. Mhm. Glaub ich, das ist eigentlich gar keinen Bock mehr, in Schritt voneinander zu setzen. Mhm. So, das ist der Wahnsinn.
Also, naja. Ich weiß noch damals in meiner Prep, wo ich eine Zeit lang eben sehr lange diese 20.000 hatte. Weiß ich nicht. Weiß heute gar nicht mehr, wie ich die hinbekommen habe. Aber da war auch jeder Schritt einfach jedes Mal, wenn ich wieder raus bin, irgendwo hin. Puh, schwierig.
Zu hart.
Ja.
Zu hart. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber, Tobi, heute soll es ja gar nicht um Schritte gehen. Cool. Heute soll es um Ernährung gehen. Wir hatten schon bereits ein paar Episoden gehabt, wo wir auf einzelne Bestandteile der heutigen Episode auf jeden Fall eingegangen sind, beispielsweise die Mahlzeitenfrequenz, Mealtiming, Verdauung. Aber heute wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen strukturierter durchgehen und den Leuten einfach nochmal mitgeben, wie man so einen Alltag als Athlet vielleicht handhaben sollte, wie man seine Meals timen sollte, worauf man in verschiedenen Meals auf jeden Fall Acht geben sollte. Und vielleicht auch nochmal ein paar Praxisbeispiele, wie das bei dir aussieht, wie das bei mir aussieht. Und dann auch nochmal etwas auf die Supplementation eingehen. Grundsätzlich kann ich mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass wir das tatsächlich an einem Beispiel von dir mal durchmachen und einem Beispiel von mir, weil wir auch unterschiedliche Tageszeiten haben, an denen wir trainieren gehen. Und ich glaube, das gibt eigentlich schon einen relativ guten Überblick für viele Leute, weil gerade das so wahrscheinlich die zwei Zeiten sind, wo die meisten dann auch irgendwo im Gym sein werden und sich dann jeder irgendwo mit identifizieren kann. Grundsätzlich, wie sieht so eine Tagesstruktur erstmal bei dir aus? Hast du feste Zeiten, sage ich jetzt mal, an denen du deine Meals konsumierst, oder machst du das so ein bisschen autoregulativer? Hast du da gewisse Routinen, Strukturen? Kannst du einfach mal kurz erläutern, wie das bei dir aussieht?
Ja, voll. Also mittlerweile oder seit dem Cut auch, mit dem hat sich das eigentlich wieder so eingebürgert. Also beziehungsweise muss man einfach sagen, ich habe schon immer eigentlich sehr routiniert und sehr, sehr ähnlich gegessen. Haben wir, glaube ich, alle irgendwo, dass wir jetzt nicht komplett jeden Tag unterschiedlich essen. Also jeder hat, glaube ich, so ein bisschen seine Mahlzeitenstruktur, so seine Meals, die er ganz gut findet, die ihm schmecken und die auch irgendwo funktionieren. Das finde ich persönlich einfach eine Sache, gerade wenn es ums Pre-Workout geht, extrem relevant, dass wir halt einfach eine Mahlzeit haben, die wir gut verdauen, die uns ermöglicht, dass wir Leistung im Training bringen. Deswegen finde ich das auch mit so die wichtigste Mahlzeit am Tag irgendwo. Aber grundsätzlich habe 4 Mahlzeiten aktuell, werde jetzt aber wahrscheinlich aufgrund der erhöhten Kalorien irgendwann wieder auf 5 Mahlzeiten switchen, weil einfach mit jeder Kalorienanpassung ist in meinen Augen irgendwo sinnvoller ist, die Mahlzeitenfrequenz ein bisschen zu erhöhen. Und je weniger Kalorien wir haben, desto geringer kann irgendwo die Mahlzeitenfrequenz auch ausfallen. Aber das ist eine sehr persönliche Sache. Es gibt auch Leute, die gern bei, weiß ich nicht, 2000 Kalorien 6-mal essen. Ja, wäre jetzt für mich persönlich nichts, weil dann die Mahlzeit einfach extrem, extrem klein ist. Aber je mehr Kalorien, wie gesagt, desto sinnvoller finde ich eine erhöhte Mahlzeitenfrequenz. Deswegen werde ich bald wieder auf 5 Mahlzeiten umswitchen. Aber ansonsten schaut bei mir eigentlich jeder Tag ziemlich, ziemlich gleich aus, dass ich immer dasselbe Frühstück habe, immer das gleiche Pre-Workout, immer das gleiche Abendessen und immer das gleiche Pre-Bed-Meal. Also
ich würde mal ganz kurz noch da reingrätschen, Tobi. Bitte. Wenn du jetzt von Mahlzeiten sprichst, sprichst du dann grundsätzlich wirklich nur von Mahlzeiten oder beziehst du das immer auch auf ein Protein-Feeling? Jetzt gerade auch in dem Bezug, wenn du jetzt von 4 Mahlzeiten auf 5 Mahlzeiten gehst, schaust du dann auch, dass du das Protein noch mal mehr spreadest oder wie gehst du damit vor?
Also jetzt in meinem Fall spreche ich wirklich von Mahlzeiten. Ja, ich glaube, je mehr Kalorien ich zur Verfügung habe und desto unwichtiger wird eigentlich diese Protein-Feedings. Also wenn ich am Tag 3 bis 4 hinbekomme, dann ist es fast egal, ob ich jetzt, wenn ich bei 5 Mahlzeiten da irgendwo auch nochmal Protein reinpacke. Also ich schaue eigentlich, dass immer irgendwo Protein in der Mahlzeit drin habe, aber es wäre jetzt nichts, wo ich extrem viel Wert drauf lege. Ja, weil wenn ich jetzt am Tag 240 Gramm Eiweiß konsumiere, dann noch trainieren gehe, dann habe ich eigentlich genügend Protein-Feedings, die Protein-Biosynthese anregt, halte ich dann, wie gesagt, gerade im Aufbau jetzt nicht für so relevant, dass jetzt die 5. Mahlzeit auch nochmal genau irgendwie 240 durch 5, also knapp 50 Gramm Eiweiß irgendwo enthält, ist denke ich, nicht so relevant. Ja, also deswegen spreche ich wirklich von Mahlzeiten. Ich habe noch ein Intra-Workout, was aber eigentlich nur Carbs sind. Deswegen zähle ich das jetzt nicht wirklich als Meal. Kann jeder machen, wie er will. Aber ja, wie gesagt, eigentlich immer die gleichen Meals, auch immer zu den gleichen Zeiten. Also Frühstück irgendwo immer zwischen 8 und 9 Uhr. Pre-Workout eigentlich immer Richtung 12 Uhr, weil ich dann gegen 13, 30, 14 Uhr trainieren gehe. Post-Workout eigentlich immer Richtung 17, 18 Uhr, je nachdem, wann ich im Training fertig bin. Und Pre-Bed immer irgendwo Richtung 21 Uhr. Also es ist wirklich jeden Tag das Gleiche. Und auch die Meals sind eigentlich identisch. Mal ist es ein anderes Topping fürs Gear, mal ist es anderes Gemüse, Obst. Mal ist es ein anderes Way für den Reisbrei, aber an sich, wie gesagt, eigentlich wirklich immer gleich. Und ich denke, das ist bei dir wahrscheinlich jetzt nicht so viel anders. Also in der Prep vielleicht noch, dass man da mal ein bisschen dies, ein bisschen das macht, aber je weiter du ja eigentlich auch zu den Wettkämpfen kommst, desto eher hast du eigentlich deine gleichen Meals.
Ja, tatsächlich habe ich sogar die gleichen Uhrzeiten, zu denen ich esse wie du. Also ich habe jetzt hier gerade, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, wir haben jetzt 9.30 Uhr, habe ich eben auch noch einen Shake getrunken. Das war dann so mein Frühstück, war auch so 2 Stunden nach dem Aufstehen ungefähr. Dann die nächste Mahlzeit wird es zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr wahrscheinlich geben. Die nächste Mahlzeit so um 16 Uhr rum, 15.30 Uhr, 16 Uhr. Und dann die letzte Mahlzeit zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr. Und das ist dann auch mein Pre-Bed-Meal. Wahrscheinlich ist es aber von der Verteilung her dann nochmal ein bisschen anders. Jetzt gerade auch ein Kontrast Aufbau zu Diät. Bei mir ist die erste Mahlzeit halt lediglich derzeit nur ein Shake. Oder eben irgendwas Niederkalorisches. Eigentlich ist über den Tag alles niederkalorisch, außer mein Pre-Workout. Und dementsprechend wird das bei dir wahrscheinlich bei den Kalorien, die du konsumierst, jetzt schon ein bisschen anders aussehen. Da muss man natürlich dann auch über den Tag schon schauen, dass man irgendwo die Makronährstoffe dann auch verteilt, sodass man nicht am Abend noch 400 Gramm Carbs irgendwie tanken muss, was ich übrigens des Öfteren beobachten kann bei Athleten im Aufbau, was ich aber nicht so wirklich als zielführend erachte, so eine große Menge vorm Schlafengehen sich dann noch halt eben einzuverleiben. Wie sieht das grundsätzlich bei dir aus hinsichtlich der Makronährstoffverteilung? Also ich denke, dass man das Protein auf die einzelnen Meals verteilen sollte und dass man da auch auf jeden Fall darauf achten sollte, dass die Meals ungefähr auch im Hinblick auf das Protein gleich verteilt sind. Ich denke, das ist soweit jedem klar. Und auch hier nochmal der Hinweis, achtet bitte darauf, wenn ihr eine Mahlzeitenfrequenz habt, die ihr wählt, dass nicht eine Mahlzeit irgendwie 20 Gramm Protein hat, die andere 70, dann nochmal eine 40, dann nochmal eine 80. Versucht das Protein wirklich adäquat über den Tag zu verteilen. Das hat einerseits den Vorteil, dass man hinsichtlich der Verdauung das Ganze ein bisschen besser abstimmen kann. Andererseits ist es aber auch wirklich so, dass man bedenken muss, umso mehr Protein man pro Mahlzeit konsumiert oder weniger Protein man pro Mahlzeit konsumiert, umso schneller ist das Ganze auch synthetisiert, mhm, ne, oder langsamer. Das bedeutet, wenn ihr euch abends ein Mehl reinhaut oder am Morgen schon mit 80 Gramm Protein, 100 Gramm Protein in einer Mahlzeit, ja, sage ich mal, bestehend aus Eier, aus einem Shake, irgendwie noch ein Porridge, was weiß ich, das alles relativ press beieinander habt, dann wirst du auf jeden Fall die Proteinsynthese nicht in 3 bis 4 Stunden nochmal stimulieren können. Und man sollte da kein Hexenwerk draus machen. Ja, also man sollte es nicht verkomplizieren, sondern eher darauf achten, dass man auf jeden Fall humane Mengen konsumiert, mhm, und nicht damit halt eben vollkommen übertreibt, weil sonst hat man halt eben diesen kleinen Spielraum, den man im Hinblick auf die Proteinsynthese sich auch zunutze machen möchte, einfach ja verschenkt, sage ich jetzt mal. Und ich denke, das ist auf jeden Fall so eine Grundstruktur, die sollte jeder meiner Meinung nach beachten. Also jeder, der wirklich ambitioniert trainiert.
Mhm, voll. Ja, also ich meine, du hast jetzt extrem viele Punkte gesagt, die ich irgendwo im Tag auch wirklich, die sich bei mir wiederfinden, weil Protein ist bei mir wirklich ziemlich gleichmäßig verteilt. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass im Pre-Workout ein bisschen weniger Protein ist als im Frühstück, weil ich einfach im Frühstück schon schaue, dass ich möglichst viel reinbekomme von allem irgendwo, weil Appetit dann über den Tag vielleicht dann doch ein bisschen abnimmt. Ich einfach mit dem Frühstück schon viel abdecke und ich einfach vorm Training eine Mahlzeit haben will, die wirklich relativ klein ist im Verhältnis zu den anderen Mahlzeiten. Ja, weil ich einfach so ungern habe, dass ich mit einem zu vollen Magen oder mit einer Mahlzeit, die mir schwer im Magen liegt, ins Training reingehe, weil mich das einfach negativ beeinflusst. Ja, das habe ich über die Vergangenheit. Jeder probiert ja verschiedene Dinge aus, einfach festgestellt, dass eine Mahlzeit, die zu groß ist, die zu schwer ist, einfach sich schlecht aufs Training auswirkt oder ich dann 3 Stunden warten muss, bis ich trainieren gehen kann. Und das sind so Punkte, die mich dann nerven. Deswegen ist die Mahlzeit verhältnismäßig klein.
Wie sieht so eine prozentuale Verteilung aus bei dir so von den Mahlzeiten im Hinblick auf die Kalorien über den Tag, wenn du die 4 jetzt definieren würdest?
Also gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt 4000 Kalorien, ja, aber ich habe 4070 oder sowas. Dann ist Frühstück irgendwo so bei 1200 bis 1300, also schon relativ groß. Das Pre-Workout irgendwo so bei 700 bis 800, also es ist auch noch eine große Mahlzeit, ja, aber im Vergleich einfach zu den anderen geringer. Post-Workout schaut dann auch wieder ähnlich aus wie das Frühstück. Und Pre-Bed ist auch wieder nicht ganz so groß. Ja, Pre-Bed ist eigentlich eh meistens nur noch so das, was dann über den Tag noch so übrig ist. Und so fahre ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört und schon länger trainiert, verschiedene Dinge einfach ausprobiert hat, der wird mir zustimmen, dass er über die Zeit einfach so das, was für ihn funktioniert, gut rausfindet und dabei dann auch bleibt. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was ich jetzt oder das, was wir ja jetzt machen, nach bei dir 10 Jahren Training, bei mir nach 7 Jahren Training, ist ja irgendwo das Ergebnis von all dem, was wir davor schon ausprobiert haben, wo wir rausgefunden haben, okay, was geht und was geht nicht. Er ist im Training ja nichts anderes, aber in der Ernährung denke ich noch ein bisschen anders zu sehen, dass jeder auch unterschiedlich reagiert. Es gibt Leute, die essen und können danach direkt trainieren. Ja, ist für mich unvorstellbar, aber soll es geben. Ja, und dementsprechend gibt es hier auch nicht wirklich richtig oder falsch, weil das, was du gesagt hast, mit Protein gleichmäßig verteilen und einfach auch, wenn wir darüber gleich sprechen, so ein bisschen zu schauen, dass jetzt die Pre-Workout-Mahlzeit vielleicht nicht mega viel Fett enthält, weil sie Verdauung auch wieder negativ beeinflusst. Das sind irgendwo ja schon Basics, aber wie das dann im Detail ausschaut, das sollte, denke ich, jeder für sich rausfinden, auch was dann die Lebensmittelauswahl angeht, die Carb-Quelle, die Fettquelle, die Proteinquelle. Das ist halt schon ein sehr, sehr individuelles Thema. Und da finde ich, kann man gerade im Coaching natürlich irgendwo auch Hilfestellung leisten, aber niemand sollte da irgendwas aufgezwängt werden. Ja, und das, was wir beide jetzt hier irgendwo darstellen, sind 2 Beispiele, die funktionieren für uns und können für den anderen vielleicht gar nicht funktionieren. Das sind so, ist, denke ich, einfach wichtig zu betonen nochmal.
Definitiv. Also bei mir sieht es jetzt grundsätzlich auch ein bisschen anders aus. Mhm. Also ich habe meistens ein relativ leichtes Frühstück. Sagen wir mal, ich wäre auch in der Offseason, um das einfach auch nochmal ein bisschen besser vielleicht vergleichbar machen zu können. Meistens sind meine Mahlzeiten so, dass ich 2 relativ große Mahlzeiten habe, plus ein Protein-Feeding vorher. Also meistens so diese Routine mit einem Shake über den Tag, die habe ich eigentlich trotzdem drin, nur shifte ich das auch in der Offseason ein bisschen, also dass ich morgens dann auch eine etwas größere Mahlzeit habe, so 600 bis 700 Kalorien, dann über den Tag ein Shake, 200 Kalorien und dann nochmal im Pre-Workout auch so 600 bis 700 Kalorien. Wenn ich meistens so mit der Hälfte der Kalorien tatsächlich bis abends erstmal versorgt, weil ich es jetzt auch nicht unbedingt haben kann, wenn ich vorher vorm Training über den Tag schon zu viel gegessen habe, weil ich oftmals auch irgendwie dahingehend dann doch ein bisschen Probleme mit der Verdauung auch bekomme. Ich gucke auch, dass ich mein Gemüse immer erst nach dem Training esse tatsächlich. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, so, dass mir Obst einfach beispielsweise über den Tag besser tut. Mhm. Und dann am Abend mache ich mir meistens eine etwas größere Bowl auf jeden Fall. Also aber auch bis maximal 150, 200 Gramm Carbquelle. Also drüber hinaus gehe ich auch ungern. Guck dann, dass ich meine 400 Gramm Gemüse da irgendwie reinpacke. Mache mir meistens eine Soße dabei und dann auch nochmal was leicht Verdauliches, aber ein bisschen höher kalorisches dann vorm Schlafen gehen, ob das jetzt ein Eis ist oder was auch immer. Das geht dann meistens eigentlich noch relativ gut rein und hindert mich jetzt auch nicht im Hinblick auf die Schlafqualität irgendwo. Mhm. Das ist halt eben sehr, sehr wichtig, dass man da halt auch drauf achtet, so wenn man Kalorien an Abend schiebt, dass die Schlafqualität darunter nicht leidet und dass man das Ganze auch ein bisschen probiert. Bei mir ist es eher so, wenn ich abends halt zum Beispiel keine Kohlenhydrate mehr esse, leidet der Schlaf doch schon stärker. Mhm. Also das merke ich halt eben schon, insbesondere weil das Training auch ein bisschen stärker vorne dran liegt. Du ja auch durch das Training eine relativ hohe Cortisolausschüttung hast und die Carbs dir dahingehend einfach auch ein bisschen helfen, sage ich jetzt mal, um damit das Ganze ein bisschen besser zu regulieren beziehungsweise auch umzugehen, subjektiv. Mhm. Genau, deswegen sieht das bei mir meistens so aus, aber du hast ja dann auch trotzdem wahrscheinlich ungefähr die gleiche Menge nach dem Training. Vor dem Training die Hälfte, nach dem Training die Hälfte. Ist irgendwie so die Regel, die ich habe. Ja, voll. Und du hast jetzt nur das Training noch weiter vorne, aber eigentlich ist es die gleiche Struktur.
Es kommt auf Ähnliches raus. Es hängt, finde ich, meiner Meinung nach auch stark halt davon ab, wie auch irgendwo die Makroverteilung ausschaut, weil je nachdem, wie viel Carbs oder Fett du halt hast, ist es halt bisschen cleverer, den einen oder anderen Makronährstoff mehr Richtung Frühstück zu schieben oder vielleicht auch dann nach dem Training gut zu konsumieren. Ja, weil in meinem Fall ist ja aktuell so, dass ich verhältnismäßig viel Fett habe, im Vergleich zu dem, was ich früher schon konsumiert habe, weil wir einfach schauen wollen, dass der Appetit länger erhalten bleibt und es dann doch besser läuft, wenn man vielleicht nicht zu viel Carbs über einen zu langen Zeitraum konsumiert. Und wenn ich 110 Gramm Fett am Tag habe und mir da viel über den Tag aufhebe oder was ins Pre-Workout hau, dann ist es sicherlich nicht so sinnvoll. Deswegen schaue ich, dass zum Beispiel der Makronährstoff schon zu einem großen, nein, nicht zum großen Teil, aber zu einem gewissen Teil einfach im Frühstück abgedeckt wird. Ja, und dann denke ich, muss man einfach so ein bisschen schauen, wie gesagt, was hat man und wo macht es halt viel Sinn und wo macht der ein oder andere Makronährstoff weniger Sinn, dass man sich das dann auch so ein bisschen auffällt, ja, von den einzelnen Makros.
Ja, voll. Definitiv. Und wo lagerst du jetzt nochmal das Fett hin?
Also im Großteil ist wirklich im Frühstück. Ja, und das sind, also Frühstück hat, glaube ich, 40, 45 Gramm Fett und das ist ja schon nicht wenig. Aber funktioniert eigentlich, merkt tatsächlich in der Mahlzeit relativ wenig und das wird auch relativ gut verdaut. Es sind eigentlich immer, ist auch immer, wie gesagt, das gleiche Meal. Es sind Eier und Toast und ein Shake, wo auch ein bisschen Obst drin ist. Milch Whey. Und das, wie gesagt, esse ich jetzt eigentlich habe ich auch schon einen Cut gegessen, nur war halt da die Eiermenge und die Fettmenge und der Shake insgesamt einfach geringer, aber vom Prinzip her eigentlich immer identisch. Mhm. Und ja, Körper resorbiert einfach früh am Tag gut und dementsprechend ist die Mahlzeit auch hoch. Also die Dichte einfach.
Wie viel Obst konsumierst du über den Tag und wie viel Gemüse? Also allgemein.
Gemüse ist tatsächlich gar nicht so viel. Ja, ich glaube, es sind 200 Gramm Post-Workout. Aber Obst sind 600, 700 Gramm über die anderen drei Mahlzeiten. Also ich habe eigentlich nur eine Mahlzeit, wo wirklich Gemüse drin ist und der Rest ist mit Obst abgedeckt.
Okay, cool. Ja.
Also ist jetzt sicherlich nicht, ich meine, wenn wir davon ausgehen, 500 bis 800 Gramm pro Tag oder bis zu einem Kilo irgendwo gemischt, ist jetzt nicht genau.
Kommst du ja trotzdem hin, oder?
Ja, ungefähr. Genau. Aber es ist halt nicht jetzt 50-50. Obst zu Gemüse. Ah, es ist halt schon wesentlich mehr Obst als Gemüse. Aber in der Prep würde ich das wahrscheinlich wieder ein bisschen anders machen. Also das ist, denke ich, auch wieder davon abhängig, wo ich mich halt gerade befinde. Also jeder, der weiß, wenn 4000 Kalorien kann jetzt für den einen extrem viel sein, für den anderen vielleicht auch wenig. Der eine oder andere, der zuhört, wird sicherlich auch 4000 plus konsumieren. Dann kriegt man natürlich auch mehr Gemüse unter. Ist gar keine Frage. Aber es ist halt immer dann die Frage, was hat erstmal Priorität? Und das sind natürlich irgendwo die Kalorien reinzubekommen, dann zu schauen, dass eben der ganze andere Stuff irgendwo auch gedeckt wird. Und das ist halt.
Und man muss natürlich auch gucken, dass bei der Kalorienmenge und auch bei der Gemüsemenge tatsächlich halt eben die Verdauung auch weiter mitspielt. Ne? Also das ist halt auch so ein Punkt, wenn ihr merkt, okay, die Verdauung ist eher so ein bisschen hinderlich dabei, beziehungsweise die Verdauung macht einfach ein bisschen Probleme durch eine zu hohe Gemüsemenge, dann muss man das halt eben auch ein bisschen runterschieben. Und genauso würde ich da halt eben dann auch drauf achten. Ich denke, das würdest du halt auch bestätigen, dass man im Hinblick auf so Vollkornlebensmittel auch ein bisschen mehr auf leicht verdauliche Sachen ohne halt eben so viel Ballaststoffe setzt, weil das auch so ein Ding ist, was ich immer wieder bei Klienten beobachten kann, dass letzten Endes da einfach ein bisschen zu leichtfertig umgegangen wird, ne? Also so mit so Vollkornnudeln, also so Vollkornbrot. Zu healthy ist nicht immer besser, ne?
Also
healthy ist nicht immer besser, so. Nur weil was mikronährstoffreicher ist, eventuell im Vergleich, heißt es nicht unbedingt, dass es in der Situation, in der man sich halt eben befindet, dann letzten Endes die bessere Wahl ist.
Voll. Also ich denke, klar, ein gewisser Ballaststoffanteil am Tag ist sehr, sehr wichtig. Aber bei der Kalorienmenge, von der wir jetzt hier reden, bei 4000 kommst du automatisch auf viele Ballaststoffe, weil du ja auch von gewissen Lebensmitteln einfach mehr konsumierst. Und deswegen, wenn jetzt nicht jede Mahlzeit aus Cornflakes besteht, ja, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe bei dem einen oder anderen, zumindest bei mir nicht, dann kommst du ohne Probleme eigentlich auf deine 30, 35, 40 Gramm. Ja, und das ist, denke ich, wenn man diesen Richtwert von knapp 10 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien nimmt, ein ziemlich guter Wert. Ist aber, wie gesagt, abhängig davon, wie die Verdauung bei der einen oder anderen Person mitspielt. Der eine oder andere kann vielleicht auch gar nicht mehr als 30 Gramm Ballaststoffe konsumieren, weil sonst Verdauung streikt. Aber je höher die Kalorien, desto mehr Gedanken, oder es sollte in beide Richtungen sich Gedanken über die Lebensmittelauswahl gemacht werden. Aber je stärker das Extrem, desto wichtiger, finde ich, ist irgendwo dann die Auswahl von energiedichten oder energieundichten, beziehungsweise nährstoffreichen oder nährstoffärmeren Carbquellen.
Ja, also bei mir ist jetzt so, ich bin da tatsächlich so ein bisschen das Kontrastprogramm, aber weil ich auch genau in der entgegengesetzten Richtung quasi unterwegs bin, sozusagen. Jetzt aber auch im Aufbau, also ich bin eher auch so der Typ, der halt eben mehr Hunger hat, ne? Und ich könnte am liebsten tatsächlich halt eben mehr Kalorien auch zur Verfügung haben. Während du halt genau in der umgekehrten Position bist letzten Endes. Und dementsprechend ist es natürlich immer so, ja, muss man halt eben schauen. Also ich esse jeden Tag meine 800 Gramm Obst und Gemüse. Aber ich gucke auch, dass ich über meine Routinen genau auf diese Menge komme. Ja, also das bedeutet, ich habe meine Routinen so ausgelegt über den Tag, dass ich halt eben beispielsweise in meinem Porridge mache ich eigentlich standardgemäß immer ein Obststück, ein großes oder halt eben 200 Gramm Beeren, sodass ich da schon mal meine 200 Gramm drin habe. Dann esse ich meistens halt eben auch zu der zweiten Mahlzeit morgens irgendwie noch einen Apfel oder halt eben dann die Beeren. Also keine Ahnung, Obststück plus Beeren, sodass ich da auf circa 300 bis 400 Gramm einfach täglich komme. Und beim Gemüse stocke ich dann einfach immer abends auf bis 450 Gramm. Ja, ob das jetzt da mal 400 sind oder mal 500, das ist dann auch egal. Aber ich gucke da tatsächlich drauf, dass das immer reingeht. Und ich achte sogar halt eben zusätzlich noch drauf, dass es immer qualitativ hochwertiges Gemüse ist. Also da bin ich so ein kleiner Fetischist, was das Ganze anbelangt. Aber auch einfach, weil ich nichts auf der Strecke lassen möchte. Egal in welchem Zuge, ob das jetzt über die Mikronährstoffzufuhr ist, ob das über, keine Ahnung, die Supplemente ist. Also ich bin bei allem, was ich mache, eigentlich so am Limit halt. Ne? Also klar, wenn man gesponsert ist, ist das auch nochmal eine andere Situation. Muss man halt auch sagen, gerade was Supplements anbelangt. Aber ich hatte auch letztens mit Patrick mal das Gespräch, als er hier war. Er ist genauso. Also wir kaufen uns auch zusätzlich halt eben noch Supplements, die jetzt beispielsweise nicht verfügbar sind. Und das ist auch interessant. Also ihr könnt uns ja gerne mal eine DM schreiben, ob euch auch das Thema Supplements interessiert, ob wir da mal genauer drauf eingehen sollen, welche Supplements wir konsumieren über den Tag, warum wir die jeweiligen Supplements konsumieren. Können wir da, denke ich, auch noch mal eine separate Episode drüber machen. Wenn wir aber jetzt mal so bei der Lebensmittelauswahl bleiben, was sind so deine favorisierten, sage ich mal, Proteinquellen, was sind so die favorisierten Carbquellen und auch vielleicht die Fettquellen, einfach mal so die Top 3 und auch vielleicht von Mikronährstoffen, wie du die am liebsten reinholst.
Also wäre vielleicht ganz interessant nochmal. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Gemüseintake, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, dass das einzige Gemüse, was du am Tag hast, irgendwie Gurke ist. Und das war's so. Ja, also sollte man sich schon halt drüber ein bisschen Gedanken machen oder sich damit auseinandersetzen, okay, was ist wirklich mikronährstoffreich. Und was ist halt vielleicht ein bisschen ärmer? Und es spricht jetzt nichts gegen eine Gurke, ja, aber es sollte halt nicht die einzige Gemüsequelle sein, weil dann lässt es sich eigentlich ein bisschen was auf der Strecke oder man könnte Dinge optimieren. Ja, muss man einfach ganz klar so sagen. Also das wäre schon eine Empfehlung meinerseits. Aber wenn jetzt die Lebensmittel oder wenn die einzelnen Makroquellen jetzt irgendwo von Bedeutung sind, dann ist eigentlich Reis meine absolute Nummer eins. Weil Reis ist aktuell Post-Workout am Start und Reis ist auch im Endeffekt als Reisbrei im Pre-Workout am Start. Das ist so wirklich das Allerwichtigste für mich. Im Frühstück ist es eigentlich Toast. Ja, kann man jetzt davon halten, was man will, aber ist, wie es ist. Ja, Toast, yes, Toast momentan da eigentlich eine extrem wichtige Quelle für mich. Und dann ist es auch so, dass ich einen Teil einfach auch flüssig konsumiere, tatsächlich, aber in Amido Pure Form, also das ist so ein
Cluster-Maltdextrin.
Das sind tatsächlich so aktuell meine drei Carb-Quellen. Fettquellen sind Eier auf jeden Fall. Eier, Nüsse und dunkle Schokolade ist eigentlich so die drei, mit denen ich momentan alles abdecke. Und Proteinquellen, eigentlich Skier, Whey, Eier. Das war's. Ja. Fleisch konsumiere ich eigentlich relativ wenig. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall am Start, aber nicht so viel. Whey ist schon eine meiner Hauptproteinquellen. Und Skier, Eier. Ja, das sind so die. So die Basics, also alles Basics.
Bei mir ist es ähnlich eigentlich, also muss ich sagen.
Ja.
Ich muss sagen, also bei Kohlenhydratquellen bin ich auch in der Off-Season ein extremer Fan, tatsächlich auch von frischen Brötchen. Also so, das ist für mich auch einfach super easy. Kannst du halt eben so differenziert halt immer machen, dass es auch nie langweilig wird. Nee. Deswegen feiere ich Brötchen halt auch ziemlich gern.
Ja.
Maiswaffeln, Reiswaffeln in der Diät, so im Kontrast. Also so als Quelle, dann Haferflocken sind bei mir auf jeden Fall auch immer mit am Start, aber auch nur bis 100 Gramm täglich, weil ansonsten wird das auch im Hinblick auf die Ballaststoffe ein bisschen problematisch. Und tatsächlich Nudeln und Reis so am Abend sind auf jeden Fall entweder oder so der Standard, sage ich jetzt mal. Dann, was die Fette anbelangt, bin ich auch ähnlich wie du aufgestellt. Da feiere ich Eier in der Offseason auch ziemlich hart. Tatsächlich Käse, also so Leitkäse, geriebener Käse mache ich mir auch meistens irgendwo drüber oder Parmesan feiere ich auch hart, und ansonsten dunkle Schokolade sind auch täglich eigentlich so 25 Gramm drin, und dann bin ich eigentlich auch meistens schon auf meinem Fett, dementsprechend bleibt da gar nicht so viel Spielraum. Bezüglich Proteinquellen, ähnlich wie du, Körniger Frischkäse statt Skier, Whey oder irgendein Proteinpulver. Und jetzt mittlerweile auch nochmal tatsächlich, also vorher war es sehr, sehr viel Käse in der Offseason. In der Prep bin ich jetzt nochmal auf Fleisch umgestiegen, weil es einfach besser verdaulich ist für mich und natürlich auch ein bisschen weniger Kalorien hat. Muss man einfach auch sagen, gerade so in der Menge, in der man das konsumiert dann oder konsumieren müsste. Dementsprechend bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich echt ziemlich krass auf Tatar hängen geblieben. Aber auch hier habe ich ja auch eine Kooperation mit der Fleischerei Schäfer, und die machen halt einfach auch übelst qualitatives Fleisch.
Ne? Habe ich in meiner Prep auch immer gegessen am Ende. Also total schon ziemlich geil. Ja. Also.
Und auch hier an der Stelle kurze Werbeeinbindung für die Fleischerei Schäfer. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Egal, ob das jetzt das Tatar ist, Kekokähnchen, die Tatarbeißer, alles schon ziemlich, ziemlich nice. Mhm. Also wer das mal ausprobieren will, könnt da 10% sparen. Code Daniel KBK. Ist eine Herzensempfehlung. Ich war auch sogar schon vor Ort, habe mir das alles auch mal angeguckt, weil ich jetzt auch nicht so der Fleischesser bin tatsächlich allgemein. Deswegen habe ich auch noch Parallelkooperationen mit Implanted halt, um das dem Ganzen einfach so ein bisschen so die Waage zu halten. Aber da auch eher bei mir in der Offseason, also nicht in der Diät, auch einfach aus Verdauungsgründen. Dementsprechend gönne ich mir da halt eben auch immer wieder halt eben was. Das wechselt meistens so von Tag ein, Tag aus. Einmal Implanted, einmal halt eben Fleisch. Einmal Implanted, einmal Fleisch. Manchmal nur was mit Käse. Also ich denke, ich esse so 2 bis 3 Mal die Woche nur Fleisch. Da sind wir dann, denke ich, auch relativ ähnlich unterwegs. Ne? Ja, genau. Tobi, ich würde sagen, damit können wir es auch erstmal abschließen.
Ja, denke nochmal viel, viel Basics irgendwo wiederholt, aber ich glaube, der eine oder andere muss immer wieder daran erinnert werden, weil ich denke, du stellst es genauso oft fest wie ich im Coaching, dass auch wenn die Basics klar sind, sie werden nicht richtig umgesetzt. Ja.
Sie werden nicht umgesetzt.
Sie werden nicht umgesetzt.
Wir können da auch gerne mal eine Episode über unsere Erfahrungen machen, weil das ist tatsächlich eventuell interessant.
Ja.
Was so die häufigsten Fehler im Coaching-Prozess sind, die wir halt eben als einfach erachten oder vielleicht auch im Umkehrschluss Sachen, die wir als extrem schwer erachten oder als anspruchsvoller, die halt eben immer genäht werden. Das ist bestimmt auch mal eine etwas witzigere Episode und auch eine interessante Episode, was so deine Erfahrungen dahingehend sind, weil da erlebt man doch schon immer coole Sachen.
Immer. Vor allem egal, ob Leute auf Prep sind oder im Aufbau.
Ja.
Es ist sehr vielfältig. Ja.
Ja. Dementsprechend würde ich sagen, beenden wir die Episode hier. Ja. Wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr solcher Talk-Episoden, nenne ich es jetzt einfach mal, haben möchtet, wo wir auch so ein bisschen über unsere Erfahrungen oder in denen wir über unsere Erfahrungen sprechen, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns einfach auf Instagram eine DM. Ihr könnt auch gerne die Episode reposten mit mehr Trash-Talk. Hashtag mehr Trash-Talk, das sagt Carmine immer in dem anderen Podcast von uns. Dann checkt das Ganze mal aus. Unterstützt den Podcast, lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder.
Bis zum nächsten Mal.